erinnert werden an das Leiden, an das Sterben, aber vor allem an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und es ist ein wunderbares, das wichtigste Ereignis überhaupt auf der Welt, was jemals war. Und es ist schön, ja, an die Macht und diesen Gedanken zu denken. Aber da steckt auch eine Botschaft drin, die für uns sehr wichtig ist. Er musste für mich sterben. Er musste für dich sterben. Und das ist deshalb so seltsam, weil wie fühlst du dich auf deinem Stuhl? Fühlst du dich zerschlagen als Sünder oder denkst du, ja, eigentlich bin ich doch ein netter Mensch. So ist es. Wir fühlen uns eigentlich so ganz okay. Und dabei ist es so wichtig, dass wir auch daran denken, dass wir Sünder sind. Und warum ist es so wichtig? Wir wollen ja einmal ein ewiges Leben mit Gott leben. Und dass Jesus auferstanden ist, das ist auch für uns ein Zeichen, dass er den Tod überwunden hat und auch wer ihm nachfolgt, den Tod überwinden kann. Der Punkt ist aber, wir brauchen diese Vergebung. Wir brauchen eine innere Haltung, dass wir diese Vergebung brauchen. Und ich glaube, es ist eine Verführung des Satans, dass er uns so wohlfühlen lässt. Wer zu Gott will, muss schuldlos sein, sündlos sein. Und das sind keine riesigen Sachen. Jetzt denkst du vielleicht, ja, also ich habe doch niemand Böses getan, ich habe nichts mitgehen lassen oder was weiß ich. Schlimme Sachen habe ich doch nicht getan. Aber perfekt ist was anderes. Was kommt aus deinem Mund raus? Manchmal. Was kommt aus deinem Mund nicht raus, obwohl es rauskommen sollte, nämlich ein Zeugnis zu geben? Für unser ganzes Christsein ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Sündenerkenntnis haben, weil das macht demütig. Es hilft den anderen anzunehmen und zu lieben, wie er ist. Wer das nicht hat, wird leicht hochmütig. Ich bin doch ganz in Ordnung, ist doch der andere, der Dreck am Stecken hat. Und deshalb denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir auch in diesem Ostern, in dieser Zeit, dass wir da demütig werden, dass wir das ganz realistisch und echt sehen, wie es ist. Und da möchte ich heute den Psalm 51 mit euch betrachten, Seite 809. Und ich lese zu Beginn mal die Verse 3 bis 5, wo David sagt: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich wohl von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Also ich kann nur in dieser Erkenntnis und der Demut leben, wenn das stimmt, denn ich erkenne meine Missetat, ich bin mir bewusst. Ja, ich stehe Jahrzehnte im Glauben, ja, ich sündige trotzdem immer noch. Und ich brauche eine innere Haltung der Demut, dass das so ist. Ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Der Feind dieses Gedankens ist, wenn ich da mich zu wohl fühle, dann bekommt mein Gewissen ein Brandmal. Also als Kind, da gab es also keine Zentralheizung, da war so ein Wasserboiler, so ein, den man gefeuert hat und damit hat man dann das Badewasser gemacht. Meine Mutter stellt mich da auf den Brekolit oder wie heißt dieses Plastikzeug vom Toilettensitz, der nass war. ich rutsche aus und habe Verbrennungen, die man heute noch sehen kann. Und diese Verbrennungen dritten Grades, schlimme Verbrennungen, die führen aber dazu, dass da weniger, bin ich weniger empfindlich. Also ein Brandmal macht weniger empfindlich. Also wenn du sagst, ab und zu mal irgendwo etwas mitgehen zu lassen, das ist nicht so richtig. Dann macht es 10-mal, dann ist es ganz normal. Das macht doch jeder. Das macht doch jeder. Ja, das macht doch jeder. Und wenn es jeder macht, dann entsteht ein Brandmal im Gewissen. Also wer falsche Dinge immer wieder tut, da entsteht ein Brandmal und er hat nicht mehr das Empfinden, dass das, was er tut, falsch ist. Und das ist sehr gefährlich. Und deshalb ist es wichtig, was der David hier sagt. Ich erkenne meine Missetat und meine Sünden ist immer vor mir. Gott sei mir gnädig nach meiner Güte, tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich wohl von meiner Missetat. Ich meine, das ist der gute Teil der Geschichte. Vielleicht erinnert sich mancher noch an die Zeiten von Tippex. Also, wenn man sich vertippt hatte, heute mit den Computern, kein Mensch braucht mehr Tippex. Also, bevor man dann so ein langes Ding neu schreiben musste, Tippex. Tippex hat's weggemacht. Also, ja, in dem Sinne ist Jesus unser Tippex. Also, da haben wir einen schwarzen Fleck und dann, also, das ist ein schöner Gedanke, dass, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich diese Vergebung immer brauche und jeden Tag brauche und auch um Vergebung bitte, wann hast du das letzte Mal um Vergebung gebeten? Im Prinzip muss man das jeden Tag tun, weil jeden Tag sündigt man. Dass man diese Reinheit da wieder bekommt. Also mit dem Sündigen ist es eine schwierige Sache. Man sagt doch so schön, Gelegenheit macht Diebe. Da steht was, links und rechts, nie ist einer da. Wenn ich da, was ich davon einstecke, dann, das merkt doch sowieso keiner. Als ob Gott nicht alles sieht. Gelegenheit macht Diebe. Gelegenheit macht Sünde. Und also ein so ein Gedanke, den ich da habe, ist der, wie gefährlich oder wie der Satan es nutzt, solche Gelegenheiten vorbeizuschicken, dass dir was passiert. Also bei uns in der Bibelschule, da war also ein ganz großer Grundsatz für die Seelsorge, wenn du ein seelsorgerliches Gespräch mit einer Frau führst, dann geh da nicht alleine hin oder sorg dafür, dass da jemand dabei ist. Also sei nicht, und dann habe ich gedacht, ich bitte dich, also ja, das ist doch ein bisschen übertrieben, oder? Also hab mich doch im Griff. Und ich habe nach der Bibelschule eine Weile in Hamburg in einer Gemeinde gearbeitet und habe da Jugendarbeit gemacht. Und in dieser Jugendarbeit war die Barbara. Und die Barbara, die ist zerrüttetes Elternhaus, ist da leider auf die schiefe Bahn gekommen. Und ich habe gedacht, ist ja schön, dass sie jetzt in die Jugendarbeit kommt, kann ich von Jesus erzählen und kann ihr helfen. Und die hat aber so Riesenprobleme gehabt, die ist in schlimme Dinge da hineingeraten, auch Drogen und noch Böseres. Und ich habe dann gedacht, ja, also ich habe versucht, in meiner Heimatgemeinde jemanden zu finden, der die Barbara da vielleicht aufnehmen kann. Und auf jeden Fall musste ich dann eben öfters mit der Barbara reden. Die Barbara hat dann aber gedacht, anstatt dass sie zu einer alten Schwester in meiner Gemeinde geht, wäre es doch besser, wenn sie mich heiratet. Also wenn sie mich irgendwie überzeugt davon, dass das doch die beste Lösung wäre. Und dann habe ich gemerkt, wie das ist, wie schwierig es ist, dann abzugrenzen, wie schwierig es ist, jemand, der in Not ist, dann zurückzuweisen und da nicht Dinge zu tun, die man wirklich sehr bereut. Und so ist es eben. Gelegenheit macht Diebe, Gelegenheit bringt Sünde. Das Interessante hier ist jetzt, wenn man den Psalm 51 anguckt, der wurde ja geschrieben von David. David war sehr bekannt in seiner Zeit. Er war unbescholten, hat einen guten Ruf, hat ausgezeichnete so Beziehungen. Er hatte Soldaten und die Soldaten, die sind ihm gefolgt und haben ihm geliebt und gesagt, wir folgen dir in den Tod. Er war loyal, wurde sehr geschätzt, war voller Freude, hat ja wirklich sehr freudige, friedvolle Psalme geschrieben. Also er war eine Frohnatur, war er, bis eine Versuchung um den Weg kam. Und diese Versuchung, die könnt ihr dann auch mal in Ruhe nachlesen, ist im 2. Samuel 11, Seite 468. 2. Samuel 11 ist es beschrieben. Also, das war die Zeit der Kriege, wo die Könige ins Feld zogen. Aber hier im Vers 1 heißt es dann schon, David aber blieb zu Jerusalem. Also ich bleibe in Jerusalem, ich bleibe zu Hause, meine Soldaten dürfen ausrücken. Und ja, er konnte sich das leisten, er war ja der Feldherr. Er musste nicht ausziehen, weil er es konnte. Das ist es an der Versuchung, dass ja, wenn man was kann, dass die Versuchung dadurch entsteht. Er bleibt zu Hause und natürlich kam eine Versuchung um den Weg. Es war, ja, also Versuchung ist ja keine ungewöhnliche Sache. Versuchung ist etwas, ja, etwas wirklich ganz Normales, was ganz normal auf uns zukommt. Können wir mal in Matthäus 26 kurz den Vers 41 angucken. Matthäus 26, Vers 41 auf der Seite 53 im Neuen Testament. Da heißt es, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, so ist halt leider. Gute Absichten haben wir alle, aber das Fleisch ist schwach. Und so war es auch beim David. Und solche Versuchungen, die können uns in aller möglichen Form begegnen. Ja, die Bibel sagt, in Gedanken. Auch wenn du nur in Gedanken die Frau des anderen begehrst, ist es eine Sünde. Ja, was sagt der Volksmund so? Gucken darf ich, gegessen wird zu Hause oder so. Das wird alles so verharmlost. Ja, so harmlos ist halt nicht. Warum ist es nicht harmlos? Jede Tat fängt im Gedanken an. Der Gedanke ist die Geburt der Tat. Und wenn du zulässt, dass du schlechte Dinge denkst, musst du dich nicht wundern, wenn eine schlechte Tat rauskommt. Und deshalb, ja, unreine Gedanken, schlechte Gedanken. Ja, und natürlich echte Sünde, die passieren kann. Also das, was jetzt hier beschrieben wird, ja, ich denke, das ist etwas, was zu jeder Zeit vorgekommen ist. Der David, Müßiggang, oder? Ist zu Hause geblieben, die anderen ziehen in Krieg. Die Häuser damals waren dann so, das waren so wie so Kasten und obendrauf hat man dann im Freien, konnte man da schön, wenn es schön warm ist, konnte man da oben essen und sitzen und baden und alles Mögliche machen. Auf jeden Fall, die Versuchung für den David, die kam, ja, als am Nachbarhaus eine Frau sich gewaschen hat und die hat nicht gemerkt, dass da einer zuguckt. Ja, und die Bibel sagt, also hier wieder im 2. Samuel 11, 468, Vers 2, also ein Weib hat sich gewaschen und das Weib war sehr schöner Gestalt. Also ja, die nimmt ein Bad am Nachbarhaus. Ja, und der David sieht es. Ja, es kommt da mancher Gedanke. Was macht der David? Er schickt einen seiner Diener los und sagt, Mensch, find mal raus, wer wohnt denn da? Wer ist denn das? Ja. Ja, das stand wahrscheinlich nicht in seinem Arbeitsvertrag, aber okay, er schickt den los. Ja, war der König, kann das machen. Und er kommt zurück und sagt, ja, also ich habe rausgefunden, die Frau ist verheiratet. Jetzt könnte man sagen, okay, weißt, je nachdem, wie groß die Versuchung ist, wenn dann sowas kommt, dann könnte man sagen, okay. Aber so eine richtige Versuchung, die lässt er nicht locker. Diese bohrenden Gedanken, die kommen. Und so kann es sein, dass sein Gewissen vielleicht schon geschlagen hat, damit Schlimmeres verhindert wird. Aber der David stoppt nicht. Im Vers 4 können wir lesen. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Also leider hat er nicht aufgehört. Das ist eine verheiratete Frau, da hast du doch nichts zu suchen. Ja, er ließ sie holen. Bringt sie in den Palast. Also ich kann mir das dann vorstellen. Also diese Frau, plötzlich stehen da die mächtigen Palastwachen vor der Tür und komm mit. Also ich meine, was hätte die machen sollen? Die hat doch keine andere Wahl gehabt. Also sich dem König zu widersetzen, ich meine, das. Und so kam es, dass die nicht nur vielleicht Abend gegessen haben. In unserem Text heißt es dann, und da sie bei ihm einkam, Vers 4, schlief er bei ihr oder mit ihr. Nicht schön. Ja, David will mehr. Ja, Gelegenheit macht Diebe. Und es lag an ihm. Er konnte, weil er es konnte, war der König. Und danach geht sie nach Hause. Und das Leben geht weiter, alles sieht ganz normal aus. Und so ist es manchmal, manche Sünde bleibt unsichtbar. Also das ist die größte Überraschung für mich, dass manche Menschen denken, wenn es kein anderer sieht, dass es nicht gesehen wird. Also Gott sieht doch alles. Gott sieht auch deine Gedanken, er sieht in dein Herz. Also ich halte es für die Versuchung des Satans, weil ja, der will. Und eins muss uns auch klar sein. Also jemand, der von Gott nichts wissen will, da braucht der Satan sich keine Mühe geben. Aber glaub doch nicht, du auf dem rechten Weg gehst, dass er dich einfach so gehen lässt. Ganz im Gegenteil. Und dabei finde ich es sehr wichtig, dass wir da ehrlich miteinander sind. Weil wenn man zusammenkommt und ja, wir sind die Allertollsten, wir sind doch hier, weil wir Sünder sind. Und es hilft uns doch, dass wir hier gemeinsam einen Kampf kämpfen. Bis zum letzten Tag. Bis zum letzten Tag werden wir diesen Kampf kämpfen müssen. Jetzt bei Bathseba bleibt es eben nicht unsichtbar. Sie merkt, dass sie schwanger ist, Vers 5. Und das Weib ward schwanger und sandte hin und ließ David verkündigen und sagen, ich bin schwanger geworden. Also, jetzt war es nicht mehr alles so im Dunkeln. Und jetzt wäre es eigentlich die Zeit, die Dinge ins Reine zu bringen. Und das, was man hier merkt, ist, der Anfang ist eine Sünde. Und dann kann es sein, dass daraus noch eine größere Sünde wird und noch eine größere wird, weil man nicht den Mumm hat, dann zu sagen, ich bereue, ich bereinige das, dass man dann da anhält, sondern das merkt man doch bei Kindern, oder? Die Vase ist kaputt, dann sagt man, wer war's? Klaus, warst du's? Marie, warst du's? Ja, wenn man mal gesagt hat, man war es nicht, kann man nicht zugeben, dass man es war. Dann wird es immer schlimmer. Und hier ist es so. Anstatt dass der David Verantwortung übernimmt für das, was halt passiert ist, dass er mit dem Ehemann redet, um Vergebung bittet und die Angelegenheit irgendwie bereinigt, war es eben nicht so. Er war so eine schiefe Bahn und wenn man auf der schiefen Bahn rutscht, dann rutscht man weiter. Was passiert? Vers 6. David aber sandte zu Joab, das ist sein Kriegsherr, sende mir Uriah den Hethiter, und Joab sandte Uriah zu David. Also, er ließ den Ehemann vom Schlachtfeld holen. Jetzt kann man schon mal so drüber nachdenken, warum macht der das? Also, was hat der jetzt vor? Welche tolle Gedanken kriegt er jetzt, wie das geht? Also, Vers 7. Und da Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Volk und mit dem Streit wohl stünde. Also erst muss man mal so ein bisschen gute Stimmung machen. Also erst redet er mal so ganz neutral, wie ist denn da in der Schlacht, wie geht's euch da, ja, Lagebesprechung. Ja. Dann, Vers 8, wie geht's weiter? Und David sprach zu Uriah, geh hinab in dein Haus und wasche deine Füße. Und da Uriah zu des Königshaus hinausging, folgte ihm nach des Königs Geschenk. Also wir werden später sehen, das Königsgeschenk war ein richtig schwerer Rotwein, also Wein. Ich kann mir vorstellen, so, ja, also, er schickt ihm, ja, er drängt ihm, ja, also, er hat Uriah zurück vom Schlachtfeld geholt, er hat mit ihm so dem Anschein nach irgendwas geredet. Ja, und dann schickt er Wein zu ihm und seiner Frau und hat doch da was im Kopf. Ja, logischerweise will er natürlich verschleiern, was da passiert ist. Und das wäre ja das Einfachste, wenn dann diese Bathseba mit ihrem eigenen Mann nach dem Wein. Ja, aber es kommt anders, als er will. Vers 9. Und Uriah legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, da alle Knechte seines Herrn lagen, und ging nicht hinab in sein Haus. Also das ist natürlich jetzt ja schwierig. Also macht er nicht. Vers 10. Und da man David ansagte, Uriah ist nicht hinab ins Haus gegangen, sprach David zu ihm, bist du nicht überfällt gekommen? Warum bist du nicht hinab in dein Haus gegangen? Ja, also er lässt da nicht locker. Der Uriah erklärt ihm, also das kriege ich einfach nicht fertig. Das war offensichtlich ein aufrechter Mann. Also meine Kameraden liegen im Schlamm und liegen im Dreck und müssen kämpfen. Und ich soll jetzt da in mein Haus mich mit meiner Frau vergnügen. Also das geht nicht. Ich muss ja zurück. Ich muss ja denen wieder helfen. Ja, aber der David, ja, lässt nicht locker. Es wird immer schlimmer. Da sagt er halt, jetzt komm mal du zu mir zum Abendessen. Ja, und er kommt zum Essen. Vers 13. Und David lud ihn, dass er von ihm aß und trank und machte ihn trunken. Also wenn er schon nicht mit seiner Frau trinkt, dann mache ich ihn betrunken. Machte ihn trunken. Und des Abends ging er hinaus, dass er sich schlafen lege auf sein Lager mit seines Herrn Knecht und ging nicht hinab in sein Haus. Also das hat nicht geholfen. Also ich kann mir vorstellen, jetzt lädt er den ein, trinkt noch ein Glas. Ja, und wenn der König sagt, trink noch ein Glas, dann muss er natürlich trinken. Da kannst du nicht sagen, ich trinke nicht mit. Ja, da kann man sich ja vorstellen, was der gedacht hat. Also wenn der nüchtern jetzt nicht zu seiner Frau will, dann mache ich ihn halt jetzt betrunken. Und wieder geht er nicht. Es wird immer schlimmer, es wird noch schlimmer. Vers 15. Was macht der David? Er schrieb also einen Brief. In den Brief stellt Uriah an den Streit, der ja am härtesten ist, und wendet euch hinter ihm ab, dass er erschlagen werde und sterbe. Das kann man sehen. Das fängt an mit einem Gedanken, mit einem Blick auf einem Dach. Dann gibt es eine unmoralische Geschichte. Alles noch irgendwie umdrehbar. Jetzt plant er, den Ehemann eigentlich zu ermorden. Also in die vorderste Reihe, wo der Feind am härtesten ist, und dann zieht euch zurück, damit die den erschlagen. Das muss man sich vorstellen. Und da muss man sich ja vorstellen, wie ging es jetzt dann diesem Befehlshaber da auf dem Schlachtfeld? Das war offensichtlich ein guter Kämpfer. Also soll ich einen meiner besten Kämpfer da vorne hinstellen und den erschlagen lassen? Aber was will er denn machen, wenn der König es sagt? Tja, und so passiert's. Sie machen's, Uria wird erschlagen, Uria ist tot. Also mit kleiner Schuld hat es angefangen und die Schuld ist immer größer geworden. Ja. Und so ist es. So eine Spirale, die immer schlimmer wird. Jetzt ist der Uria tot. Und logischerweise, diese Bathseba, die konnte sich da gar nicht wehren. Und hat natürlich dann Totenklage für ihren Mann gehalten, ist ja logisch. Vers 26, und da Urias Weib hörte, dass ihr Mann Uria tot war, trug sie Leid. Ja, er hat getrauert. Also nach dem alttestamentlichen Brauch war es so, dass man 70 Tage hat man getrauert. Also das heißt, der Ehemann hat sich vorbildlich verhalten. Die Bathseba hat, ja, was soll sie machen, aber ja. Und was macht der David in seiner Spirale? Ja, sobald diese Trauerzeit um war, hat er hingeschickt und ließ sie in sein Haus holen. Das ist auch so, das ist so dramatisch und schlimm. Man hört es ja jetzt in den letzten Jahren immer öfters, dass Betreuer in Jugendlager, Trainer in Sportvereinen, also das einfach, weil es jemand kann, weil jemand Macht hat. Deshalb, also wenn man die Geschichte jetzt liest, sagt, oh je, das gibt's ja gar nicht bei uns. Ja, leider, das gibt's überall. Wie schlimm, so eine, ja, Spirale, so tief fallen. Und am Ende, was passiert hier am Ende? Vers 27, da sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen. Sie ward sein Weib und gebar ihm einen Sohn. Aber die Tat gefiel dem Herrn übel. Die David, ist ja logisch, also so tief gefallen. So, und in diese Situation hinein schickt Gott den Propheten Nathan. Natürlich kann Gott Sünde nicht leiden, nicht ausstehen. Und er schickt den Nathan. Und der Nathan, der kommt zum David, von Gott geschickt, und der Nathan erzählt dem David eine Geschichte von einem reichen Mann, der jede Menge Schafe und Rinder hatte, der Geld hatte. Und neben dem reichen Mann wohnt ein wirklich armer Mann, der nichts hatte. Und eines Tages hat dieser reiche Mann Besuch gekriegt, den er bewirten wollte. Also muss man jetzt ein Tier schlachten. Also war reich, hat eine riesen Herde gehabt, aber daneben der arme Mann hat auch ein Schaf gehabt. Also weshalb sein eigenes Schaf schlachten, wenn man das von dem Armen nehmen kann? Das ist wieder das Gleiche. Warum? Weshalb ist, er war in einer Position, wo er es konnte. Er war reich, er war mächtig, der Arme, der hatte nichts, kein Geld. Das Einzige, was er besaß, war dieses Schaf. Und dieses Schaf nahm der Reiche dem Armen weg, schlachtete es und hat es seinem Gast vorgesetzt. Ihr könnt es nachlesen, 2. Samuel 12. David, der konnte kaum abwarten, dass Nathan mit der Geschichte zu Ende war. Und im Zorn hat er gerufen, natürlich, der Mann muss sterben. Und bevor er stirbt, muss er dann dem Armen sein Schaf natürlich mehrfach ersetzen. Also David war mit der Geschichte richtig aufgebracht. Und der Nathan sagt, David, so ein Mann bist du, wie der Reiche. Du bist so ein reicher Mann, dir wird so viel gegeben, Macht, Paläste, Armeen und so weiter. Gott hat dich zum König über Israel gesetzt und du hast diese Macht missbraucht. Du hast seine Frau missbraucht. du hast den Mann, den Uriah, erschlagen lassen. David, ja, das ist halt Gelegenheit macht Diebe. Der war der König, der konnte eigentlich alles machen, konnte sich alles erlauben. David hat diese Macht missbraucht. Und so soll uns diese Geschichte eben auch ins Gewissen sprechen, dass einfach eine Gelegenheit oder die Möglichkeit, dass wir uns da nicht verführen lassen. Nur weil wir etwas können, dürfen wir uns nicht verführen lassen. Also ganz praktisch, wir Männer in der Ehe, gehen wir mit unseren Frauen richtig um? Oder weil wir es können, nicht richtig? Da lesen wir mal die christliche Haustafel im Epheserbrief. Aber auch, und das schockiert mich, manche Frauen sind mächtiger als ihr Mann und behandeln den Mann nicht wie die Stellung, die Gott dem Mann gegeben hat. Ja, weil sie es können. Können wir mal drüber nachdenken. Das ist schon lange her, oder bin ich da wohin gekommen, hat mir einer erzählt, er hätte jetzt da unterm Tisch tapeziert. Er hat gesagt, ich freue mich, dass du jetzt kommst, weil jetzt darf ich zum Abendessen am Tisch sitzen. Das hat er lustig erzählt, aber ihr wisst ja, was er gemeint hat. Er hat nicht viel zu melden, also da zu Hause. Und ich sehe ja manchem Schmunzeln, ja, kennt so Beispiele. Ja, da muss man vielleicht nicht so weit gehen. Oder wie manche Eltern mit ihren Kindern nicht zurechtkommen. Also jeden Tag hört man, liest man schreckliche Dinge, was Eltern Kindern antun. Warum? Weil sie es können, weil sie die Macht haben. Säuglinge in Mülltonnen stecken und Kindern nichts zu essen geben. Also, der David erkennt, dass er tief gefallen ist. Er hat aber ziemlich lang fallen müssen, bis er das erkennt. Und das ist das Schlimme. Weil am Anfang fühlt es sich, naja, also, das ist so wie jemand zu mir sagt, also, das war ja nur eine Notlüge. Ich sage euch was, es gibt keine Notlüge. Es gibt die Wahrheit und es gibt Lüge. Notlüge gibt es nicht. Und so fängt es an, so fängt eine Spirale an. Und ich komme zurück zum Psalm 51, Seite 809, nochmal 3-5. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich wohl von meinen Missetaten und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetaten und meine Sünde ist immer vor mir. Und das ist die Möglichkeit, wenn das Gewissen schlägt, so ist es mit Schuld und Sühne. Das ist das Problem. Das, was er hier sagt, ist das Problem. Das darf man nicht vergessen. Das ist so wie eine Endlosschleife. Das kommt immer wieder. Das kommt immer wieder. Dinge, die wir vielleicht vor 10, 20 Jahren getan haben und haben sie nicht wirklich bereut und von Herrn gebracht und zurechtgebracht, kommen wieder. Die kommen wieder. Die kann man nicht. Es ist wie eine Schleife, die nicht aufhört. Kann man das vorstellen, wie das mit dem David war? Der Nathan hat ihm das Beispiel erzählt und den trifft der Schlag, träumt nachts davon, Bilder, wie der Uriah erschlagen wird, weil er ihn dahin geschickt hat. All seine Schuld immer wieder vor seinen Augen. Also inzwischen ist er gestorben, ein Onkel Kurt. Der Onkel Kurt, also Bruder meiner Mutter, der wurde dann kränklich im Alter und ich habe ihn besucht und meiner Mutter gesagt, geh doch mal hin und bring ihm mir ein paar Stück Kuchen, Käsekuchen hat er geliebt, habe ich ihm gebracht. Und der Onkel Kurt hat mir erzählt, dass er nicht mehr schlafen kann. Dass ständig in seinen Gedanken all das ist, was er nicht hätte machen sollen. Und da gab es viel. Er hat es mit der Ehe nicht so genau genommen. Er hatte eine wichtige, gute Position in der Firma und ja, Gelegenheit macht Diebe. Am Ende hat er dann mit seiner Sekretärin und ja, ich kann nicht mehr schlafen, hat er mir gesagt. Und so ist es, weshalb auch der David hier um Vergebung fleht. Lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld, reinige mich von meiner Sünde. Also Vers 9, entsündige mich, Hyssopen, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Und Vers 11, verbirg dein Angesicht vor meine Sünden und tilge alle meine Missetat. Ja, er will die schlimmen Bilder nicht mehr im Kopf haben. Wir versäumen eine Kraftquelle, wenn wir uns unserer Sünde nicht bewusst, uns das nicht bewusst machen. Weil wenn wir uns das bewusst machen und wenn wir es Jesus übergeben und diese Vergebung in unserem Herzen spüren, erwächst uns eine Kraft, die nicht von uns kommt. Jeder Christ hat die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt bekommen, der in uns wohnt, in uns Wohnung machen will. Das kann man sich vorstellen wie eine Wohnung. So eine Wohnung, die viel Zeug drin steht, vielleicht auch ein bisschen messy, also ein bisschen nicht so ganz in Ordnung. Ja, und der Heilige Geist möchte da wohnen. Dann muss ich mal den Krempel rausschmeißen, dass der da drin wohnen kann. Und dieses Reinigen, das ist so, ja, dass wir ehrlich mit uns selber sind, wo wir fehlen und dass wir fehlen, dass wir Vergebung brauchen. Und wenn wir dann das spüren, wie wir rein werden dürfen, dann gibt es Kraft, Zeugnis zu geben, Kraft zu lieben, was wir so sehr brauchen. Also, aus menschlicher Sicht, diese ganzen psychologischen Praxen und Berater, sie sind randvoll. Ich habe auch da in der Nachbarschaft jemanden, der da irgendwie dringend einen Platz sucht und mit diesen Beratungen, ja, weil Menschen nicht bereit sind zu erkennen, dass sie Sünder sind, dass sie Vergebung brauchen für ihre Sünden, dass sie Jesus brauchen. Ja. Und so auch ruft der David jetzt im Vers 12 in diesem Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Genauso, darum geht's. Ja. Er will wieder ein sauberes Herz. Statt einem verschmutzten ein reines Herz. Ein Herz, das ihn nicht verklagt. Er will wieder ein reines Gewissen. Aber eins muss auch klar sein, was weiß ich, also wenn jetzt zum Beispiel deine Schwäche ist, dass du aufbrausend und dann böse Sachen sagst und am Abend fällt dir ein, dass du aufbrausend warst und böse Sachen gesagt hast und du bittest um Vergebung, und am nächsten Tag morgen stehst du auf und bist wieder aufbrausend und sagst böse Sachen. So geht's nicht. Also, so geht es nicht. Gehorsam ist, mit ganzer Kraft das zu tun, was Gottes Wille ist. Und das heißt, daran zu arbeiten, eben nicht aufbrausend und böse Sachen zu sagen. Also damit ist es ja nicht getan. Das ist schon erforderlich, dass wir in dieser Nachfolge bereit sind, ja, gehorsam zu sein. Also menschlich gesehen gibt es da keine Hilfe, da kann nur der Sohn Gottes helfen mit dem Blut, das er vergossen hat und das uns wieder reinwaschen kann, das uns ein reines Herz gibt, das uns auch wieder wirklich Freude gibt. Das kommt im Vers 14. Tröste mich wieder mit deiner Hilfe und der freudige Geist enthalte mich. Ja, das ist auch so. Wenn du Buße getan hast und wenn du dir wirklich da Mühe gibst, das gibt einen freudigen Geist. Das lässt dich wohlfühlen. Also was mir hilft einfach, ich stelle mir immer vor, ja, Gott guckt auf mich und wenn ich ehrlich mich bemühe und wenn ich das richtig tue, dann lächelt er. Und wenn ich nicht dran denke und ich es nicht tue, dann gefällt es ihm nicht. Und ich hätte gern, dass der lächelt. Und das könnt ihr euch vorstellen. Gott sieht euch sowieso. Er sieht euch. Ja, soll auch über seine Kinder lächeln dürfen, weil sie sich bemühen, auf dem rechten Weg zu gehen. Zurück zu den Dingen. Ich weiß nicht, wie wart ihr als Kinder? Wart ihr so fröhliche Kinder, die mit Freude gehupft sind und einfach wieder diese Kraft, diese Ursprünglichkeit, oder? Dann denkt man doch, manches Kind, wo hat es die Energie her? Ja, da liegt noch nichts so sehr auf dem Gewissen, da ist noch viel. Könnt ihr auch von dem David lesen, also bevor die schlimme Sache passiert ist, in 2. Samuel 6 könnt ihr nachlesen. Da wurde die Bundeslade, die weg war, die wurde zurück nach Jerusalem gebracht. Und der David, der hat sich so darüber gefreut, dass er vor der Bundeslade auf der Straße tanzend, sodass seine Frau nachher gesagt hat, also das war jetzt also für einen König nicht ganz würdig, wie du dich da aufgeführt hast. Wo er dann sagt, also in der Freude des Herrn, ich habe es für den Herrn getan. 2. Samuel 6, schön, könnt ihr vielleicht nachlesen. Ja, und so, wollte der David auch wieder ein Werkzeug des Herrn werden. Vers 15, im Psalm 51. Denn ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Das war mir auch was Wichtiges. Ich habe mich auf dem Weg oft gefragt, warum ich durch ein Tal musste, warum ich schwierige Erfahrungen machen musste. Und so ist es. Wenn du selber durch so ein Tal durch bist, kannst du ganz anders mit einem anderen reden, der in so einem Tal steckt, weil du es selber erlebt hast, weil du das selber durch musstest. Und darin liegt auch etwas Gutes. Der Herr erzieht dich. Also, der Teufel verwöhnt dich. Der Herr erzieht dich. Und da wird es manchmal herb. Aber dann kannst du auch mit anderen Menschen anders reden, umgehen. Also, natürlich fühlt sich das auch nicht so richtig gut an, wenn du einem anderen was predigst, was du selber nicht tust. Also, wenn einem anderen sagst, ja, du musst dein Leben Jesus übergeben, damit er dich verwandeln kann, die neue Kreatur. Wenn wir selber nicht im Reinen sind, dann können wir das nicht überzeugend einem anderen sagen. Also das ist ja, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Und da muss die Kraft dafür da sein. Deshalb müssen wir uns reinwaschen lassen, die Freude im Herrn haben, neue Energie für die Arbeit am Weinberg, für den Herrn leben. Weil wir es am eigenen Leib erfahren haben, was Vergebung in einem Leben bewirken kann. Denk doch nur mal an die Zeugnisse, die ihr gehört habt von Menschen, die ganz unten waren und die rausgekommen sind aus dem Sumpf durch Jesus. Was das für eine Kraft hat, so eine Botschaft. Also was ist zu tun? Vers 18, was sagt er? Oder Vers 17, Herr, ich tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn du hast nicht Lust zum Opfer. Ich wollte dir sonst wohlgeben und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist. Ein geängstigtes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Also, Gott geht es nicht darum, dass man jetzt irgendwie große Spende irgendwohin in jeder Kirche 10 Kerzen anzünden oder was weiß ich, sag ich sitze mal bei Wasser und Brot in der dunklen Kammer oder was man sich auch auferlegen kann. Das hilft alles nichts. Das, was hier steht, die Opfer, das gefällt, es ist tiefe Reue. Reue. Erkennen der Schuld, der Sünde. Keine Rechtfertigung. Ich war es nicht. Keine Ausflüchte. Ist doch nicht so schlimm. Machen die anderen auch. Ist in unserer Zeit ein wichtiger Gedanke. Ich höre das ganz oft. Das ist doch ganz normal. Alle machen das. Alle machen das. Ja, das heißt doch nicht, dass es richtig ist, wenn es alle machen. Du selber bist verantwortlich. Du wirst vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und Rechenschaft geben. Da kannst du nicht sagen, mein Bruder oder die Schwester oder die ganze Gemeinde. Das nutzt nichts. Du selber trägst die Verantwortung für dein Leben. Echte, tiefe Reue. Wir sind Sünder und aus diesem Grund gibt es Ostern, aus diesem Grund hat Gott seinen Sohn gesandt. Aus diesem Grund musste er ans Kreuz und aus diesem Grund werden wir reingewaschen. Das zeigt die Liebe Gottes für dich. Ja, sozusagen, er will dir jeden Tag sozusagen ein blütenweißes neues Blatt in deinem Inneren schenken. Ganz sauber, brauchst kein Tippex. Das ist Gottes Liebe für dich. Ja, und damit wir das Leben im Licht führen, möchte ich zum Schluss 1. Johannes 1 uns lesen. Seite 373. Ab Vers 5. Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott ein Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reiniget uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir dafür, dass du ein Gott der Liebe bist, dass du uns reinwaschen lässt durch deinen Sohn. Wir danken dir dafür, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Wir bitten um Vergebung. Ja, und halte uns da diesen Gedanken wach. Ja, wir sind allzumal Sünder, elend. Wir brauchen diese Vergebung. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir für dieses klare Wort, das uns den Weg zeigt, den wir gehen. Ja, wir bereuen, wenn wir abweichen. Ja, wir wollen zurückkehren. Gib du uns dieses Herz. Ja, gib du uns deinen Geist, der uns auf diesem Weg leitet und führt. Wir bitten durch deinen Sohn Jesus. Amen.